damit Hören wieder bewusst wird, hört sich gut an. Der Audio-Podcast von Ulrich Allroggen. Heute mit Julia Anna Richter.
Wie schön, vielen Dank, dass du da bist. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Yeah.
Also du bist Julia Richter und hast ursprünglich Publizistik studiert oder Verlagswesen, ist das richtig?
Fast Komparatistik, also das ist allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften.
Das wollte ich natürlich sagen, aber das Wort war mir zu kompliziert.
Ja.
Okay, und
alles gut.
Bist aber inzwischen selbstständig als Coach mit dem Spezialgebiet Hochsensibilität.
Ganz genau. Also ich bin gerade dabei, mich selbstständig zu machen damit. Genau.
Mhm. Cool. Und wir kennen uns tatsächlich über den Buddhismus. Wir sind beide in einer internationalen buddhistischen Friedensorganisation und haben da gemeinsam an Übersetzungen gearbeitet lange Zeit und haben uns darüber auch besser kennengelernt und angefreundet und zwischendurch eben auch immer über andere Sachen ausgetauscht. Und als ich den Podcast aufgesetzt habe, habe ich gedacht, das wäre so schön, dich auch dazu zu hören zu dem Thema, weil ich glaube, dass du einen ganz anderen Zugang hast zum Thema Hören und Audioqualität. Und ich habe dich immer genervt, wenn wir Gespräche hatten. Oh, dein Sound ist gerade so kacke, kannst du nicht das und das machen? Und irgendwann hat es aufgehört, dich zu nerven und du hast es genutzt und hast gesagt, okay, dann sag doch mal, wie es besser geht. Naja, das hatten wir so irgendwie auch als eins unserer Themen. Aber vor allem schätze ich dich als Gesprächspartnerin und hoffe, dass wir in diesem Gespräch einfach noch andere Aspekte öffnen können zum Thema Hören.
Mhm.
Habe ich irgendwas vergessen? Willst du irgendwas anders darstellen?
Nee, also erstmal vielen Dank für die Einladung in mein erstes Podcast-Interview.
Ha.
Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich freue mich sehr. Und auch einfach mal wieder Zeit zu haben, mit dir zu quatschen eine Stunde. Das haben wir auch schon mal lange nicht mehr gemacht. Ja, einfach nur noch ergänzen. Ich wohne in Frankfurt und bin 42 Jahre alt, habe zwei kleine Kinder, wohne hier in einem sehr coolen Wohnprojekt mit 150 Leuten hier in Frankfurt. Genau. Und freue mich jetzt sehr auf unser Gespräch.
Als Einstiegsfrage wollte ich so gerne wissen, was Hören für dich bedeutet. Genau, ich gehe dann nachher noch ein bisschen in die Spezifikation.
Ja, Zuhören ist mir oder Hören ist mir sehr wichtig. Als ich mich auf den Podcast ein bisschen vorbereitet habe und überlegt habe, was bedeutet Hören für mich, hatte ich als erstes so ein Bild, also ein akustisches Bild vor Augen und vor Ohren. Und zwar so ein Rauschen der Bäume. Und zwar sehe ich da so eine Szene vor mir, wo ich als Kind in einem Baum sitze. Ich bin sehr naturnah aufgewachsen, bin viel gerne auf Bäume geklettert und ich sitze in so einer Fichte, die so leicht im Wind schwankt und ich höre so ein Rauschen des Windes, wobei man eigentlich dann präziserweise, ist es eigentlich kein Rauschen, weil es sind ja keine Blätter, sondern es ist eher so ein Pusten oder so ein Blasen des Windes, wie man es auch in den Bergen manchmal hört. Und das war für mich so der Inbegriff von Zuhören, also von Hören irgendwie. Es kam mir so als so ein Inbegriff von Hören und was für mich dann in diesem Bild auch total enthalten ist, ist so eine starke Verbindung zur Natur. Und ich glaube, das ist für mich auch Hören oder Zuhören. Also ich höre auch sehr gerne anderen Menschen zu. Also ich beobachte sie gerne, ich höre ihnen gerne zu, um sie zu verstehen, um sie kennenzulernen. Und das schafft für mich auch eine Verbindung zu anderen Menschen. Und ich habe auch gelernt, mir selber sehr gut zuzuhören, also meiner inneren Stimme sozusagen. Und das ist dann das in Verbindung gehen mit mir selber. Also so überordnen könnte man sagen, hören, zuhören ist für mich ein in Verbindung gehen mit mir selber und mit der Welt.
Du bist mal wieder sehr gut vorbereitet. Also ich würde gerne auf beide Aspekte so ein bisschen eingehen. Die Qualität von Hören, die ich in unseren Gesprächen auch kennengelernt habe, jemanden wirklich ausreden zu lassen, wirklich auch hören zu wollen, was die andere Person zu sagen hat, das ist ja in unserer Welt eine seltene Qualität. Und ich merke, dass es mir total schwerfällt, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, die das nicht können.
Mhm.
umso mehr habe ich eben unsere Gespräche immer genossen und deshalb, glaube ich, sind wir auch von einer reinen Arbeitsbeziehung in so eine Freundschaft gerutscht, weil es eine besondere Qualität hat, mit jemandem zu sprechen, der wirklich zuhört. Und dieses Interesse, das ist ja aus dem Lateinischen Dazwischensein, also sich wirklich reinbegeben sozusagen in die Schwingung der anderen Person und wirklich sich öffnen für alles, was darüber kommt. Das ist ja was ganz Besonderes, was eben auch über das Hören funktioniert.
Mhm.
In der Übersetzerarbeit haben wir eben oft an Texten gemeinsam gearbeitet und haben uns dann angewöhnt, uns den Text zum Schluss gegenseitig nochmal vorzulesen oder im Wechsel. Weil es was völlig anderes ist, ob man einen Text liest, also still mit den Augen, oder ob man einen Text hört oder im besten Fall sogar beides gleichzeitig. Man nimmt über das Hören andere Dinge wahr, zum Beispiel den Rhythmus von dem Text, den man beim reinen Lesen meistens nicht so mitbekommt. Und mir geht halt ganz viel um diesen Unterschied zwischen der Qualität des Sehens und der Qualität des Hörens, ohne das gegeneinander abwägen zu wollen. Das ist jetzt keine Frage, das ist eine Beobachtung. Der andere Aspekt, den du gesagt hast, dieses in sich reinhören.
Warte mal, entschuldige Ulrich, ja. Ulrich, darf ich dazu, weil ich habe natürlich auch sofort Gedanken dazu, darf ich einfach noch, weil es, ich finde es so inspirierend. Weil du am Anfang gesagt hast, dir ist dieses Zuhören so wichtig, also ne, dass man sich wirklich zuhört, ist dir so wichtig. Und ich würde behaupten, das liegt daran, weil du auch hochsensibel bist, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Weil man so allgemein sagen kann, dass hochsensible Menschen sehr nach diesen tiefgehenden Gesprächen suchen und tiefgehende Verbindungen suchen und unter so Smalltalk oder so regelrecht leiden. Mhm. Also ich würde sagen, es ist auch so eine Eigenheit von sensiblen oder so hochsensiblen Menschen, dass die das eben brauchen und suchen, diese Tiefe. Ja, also auch im Zuhören. Ja, das ist spannend.
Du hast es in der Vorbereitung schon mal so am Rande erwähnt und ich habe gedacht, so, oh, wie geil, ich glaube, ich mache mir einen Button, ich bin hochsensibel. Ich hab mich nie dazu gezählt und das irgendwie fühlt sich das gut an. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nee, ich glaube, wir können so von Stöckchen zu Steinchen kommen. Ich glaube, also eben auch dieses, dass du so ein Audioästhet bist und das so genau wahrnimmst, das ist eben auch eine Eigenschaft von hochsensiblen Menschen, dass die eben diese feinen Nuancen wahrnehmen. Und bei manchen ist der Schwerpunkt eher auf dem Sehen. Ich denke, bei mir ist er eher auf dem Sehen. Bei dir ist er mehr auf dem Hören. Bei anderen ist es mehr auf dem Riechen. Da sind Menschen, also auch hochsensible Menschen, sehr unterschiedlich. Aber das eint uns eben diese Feinheit in der Wahrnehmung. Ja, das war noch so ein Gedanke, den ich hatte.
Spannend.
Und ja, genau, nee, dann kam das mit der Übersetzung, ja, genau, mit dem Vorlesen, genau.
Und
dass man das dann nochmal anders,
ja. Noch, auf den anderen Aspekt eingehen, dieses in sich reinhören, weil das war für mich sozusagen der Aufhänger als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was könnte der Inhalt sein oder Kernpunkt sein von unserem Gespräch. Und dieses Menschen dabei helfen, dass sie ihre Sensibilität ernst nehmen und nicht als in erster Linie kompliziert erleben, wie es ja auch vom Außen eher so gespiegelt wird. Das ist ja was tatsächlich den Heilungsweg eigentlich einleitet oder begleitet, oder? So stelle ich es mir vor. Ich stochere jetzt ein bisschen rum.
Ich war mit den Gedanken jetzt schon irgendwie so ein bisschen. Kannst du den Anfang nochmal sagen von deinem Satz, von deinem Punkt? Kannst du nochmal sagen?
Du hattest gesagt, für dich gibt es sozusagen zwei Sachen, an die dich das Hören erinnert. Und das eine ist das sich wahrnehmen als Teil des Ganzen oder als Teil der Natur. Und das andere ist das in sich reinhören. Und so wie ich mir dein Coaching vorstelle, hat es ganz viel damit zu tun, dass du eben Menschen dazu ermutigst, ihre innere Stimme wahrzunehmen oder in sich reinzuhören oder ihre Sensibilität ernst zu nehmen und nicht, also als positive Qualität wahrzunehmen und nicht immer nur zu hören, boah, du bist immer so empfindlich.
Ja, voll. Also das eine ist eben dieses in sich reinhören, ne? Also Das ist auch wieder was, was Hochsensible eigentlich als so ein super Feature haben, mit dem sie ausgestattet sind, wie so ein inneres Navigationssystem, eigentlich einen ganz starken Zugang zu dieser inneren Stimme und zur eigenen Intuition. Aber viele haben das, weil sie irgendwie andere Dinge gelernt haben, auch sehr stark sich anzupassen an die Umwelt, haben diesen Zugang verlernt. Also das ist eine Sache, wo ich hochsensible Menschen eben gerne empowern würde, wieder diesen Zugang zur eigenen inneren Stimme zu finden, weil das ist wie das beste Navigationssystem für dich, wenn du nach deiner Aufgabe im Leben eigentlich suchst auch oder ne, deine Berufung finden willst, Entscheidungen treffen willst. Du hast das eigentlich in dir. Ja? Also, und also das ist eine Sache, da möchte ich auch gerne mit meinem eigenen Podcast Leute sozusagen helfen, wieder dahin zu kommen oder auch mit meinen Online-Kursen, die ich später mal geben soll. Auch in meinem Coaching, in meinem 1-zu-1-Coaching ist ein ganz großer Teil, eigentlich der größte Teil ist, aktiv zuzuhören und nachzufragen. Mein Ansatz ist eben, dass die Antworten sind eigentlich schon in dir drin. Ne? Alle Antworten, die du brauchst, sind schon in dir drin. Und ich als Coach, wäre so ein Bild von Coaching, das man vielleicht hat. Ich gebe nicht schlaue Tipps und sag dir, was du tun sollst, sondern ich höre dir genau zu und merke über meine Intuition, wo ich nochmal nachfragen muss. Und dann arbeiten wir uns Schritt für Schritt dahin, wo der Hase im Pfeffer liegt sozusagen. Also wo auch deine innere Antwort ist.
Aber dann hast du mich ja schon, dann hast du mich ja eigentlich die letzten 10 Jahre immer schon gecoacht. Weil so habe ich dich in Gesprächen immer erlebt, dass du sehr gut auseinanderhältst zwischen dem, was dir stimmig erscheint und dem, wo du sagst, ich glaube, da können wir noch mal tiefer gehen. Okay. Also da ging es jetzt nicht direkt um mich, sondern da ging es halt um den Text. Aber Übersetzerarbeit hat ja auch dann doch ganz viel mit dem eigenen inneren Zustand zu tun und ob man sich da traut, in die Tiefe zu gehen oder ob man irgendwie ganz an der wörtlichen Oberfläche bleibt.
Ah, interessant. Also siehst du, das hätte ich jetzt selber von mir gar nicht so sagen können, dass ich schon immer so gearbeitet habe, aber dann habe ich wahrscheinlich damals auch quasi intuitiv schon so gearbeitet und jetzt habe ich halt das noch stärker erweitert, mein Vertrauen da rein auch noch sozusagen professionalisiert oder ne, das als mein Werkzeug erarbeitet.
Wir hatten das ja auch irgendwie als Thema, dieses, wie heißt das nochmal, wenn man immer denkt, dass man eigentlich ein Hochstapler ist, das Hochstapler-Syndrom. Ich bin auf manche Sachen aufmerksam geworden in unseren Gesprächen, die mir so überhaupt nicht bewusst waren, weil ich zum Beispiel in einer familiären Umgebung groß geworden bin, wo ich sehr viel Aufmerksamkeit nach außen brauchte. Also meine Mutter und mein Bruder sind oft in starken Konflikt gegangen und ich musste früh mitkriegen, in welche Richtung das geht und gucken, ob ich irgendwie eingreifen muss. Und mein Weg sozusagen der Abgrenzung von meiner Aufwachsumgebung hatte ganz viel damit zu tun, dass ich anfange, mich selber wahrzunehmen, ernst zu nehmen, mir auch den Raum zu nehmen, den ich zwischendurch brauche und nicht zur Verfügung zu stehen und immer zu vermitteln und immer zu übersetzen.
Ja.
Das ist immer noch ein Thema so, aber ich merke, dass du mich darin eigentlich immer ermutigt hast in unseren Gesprächen, mich ernst zu nehmen in meiner Sensibilität.
Okay, ich habe dich ermutigt, dich selber ernst zu nehmen. Mhm. Ja, cool, dass ich das schon immer gemacht habe. Ja, nee, und auch wieder sozusagen als Kind. Was Hochsensible eben auch haben, sind diese ganz starken Antennen nach außen. Ja, also hochsensible Menschen, das ist auch wie so ein Feature, mit dem sie quasi auf die Welt kommen, ist, sie merken sehr genau, was ihre Umwelt braucht. Sie können teilweise an Gesichtsausdruck, an der Stimme ablesen, wie geht's meinem Gegenüber, also schon bevor der das selber merkt oder der merkt es vielleicht überhaupt gar nicht und du siehst es aber eigentlich die ganze Zeit. Ja, und das ist eben was, läuft automatisch immer mit. Du merkst es einfach, wie geht's deinen Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, wie verhalten sie die sich untereinander. Das Ganze läuft automatisch die ganze Zeit mit.
Und, okay. Frage, wird man damit geboren oder entwickelt man das? Oder ist das wie Henne und Ei, hat das tiefere Gründe, dass man so ein Lebensthema irgendwie hat?
Beides. Also es ist erblich sozusagen. Also so wie ich es verstanden habe, ist eigentlich der Großteil erblich. Also bei mir habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass mein Papa auch hochsensibel war, mein Bruder das auch ist teilweise. Also es ist erblich. Es kann aber auch durch traumatische Erfahrungen hervorgerufen werden. Aber das kann ich dir gerade noch gar nicht so genau erklären, wie das funktioniert. Da bin ich auch teilweise selber noch dabei, mich da reinzulesen. Ja.
Okay.
Ich weiß selber auch noch gar nicht so lange von mir, dass ich hochsensibel bin. Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Ja. Also etwas, was für einen selbstverständlich ist, das nimmt man ja oft gar nicht so wahr. Und wenn man gute Freunde können einem manchmal etwas spiegeln, was einem selbst nicht bewusst ist, als Superpower oder als besondere Eigenschaft oder so. Und manche Sachen kriegt man auch erst viel später mit. Und wie bist du darauf gekommen?
Ich glaube, so vor 15 Jahren hat mir schon mal eine Bekannte ein Buch empfohlen. Da ging es irgendwie um Hochsensibilität in der Liebe oder so. Und ich glaube, ich konnte schon was anfangen mit dem Buch, aber ich habe es trotzdem irgendwie wieder zur Seite gepackt. Also ich habe mich danach nicht mehr selber so kategorisiert oder so. Ich bin tatsächlich erst wieder mit meiner Coaching-Ausbildung darauf gestoßen, eigentlich als ich überlegt habe, okay, wer sind jetzt die Menschen, denen ich mit meinem Coaching wirklich weiterhelfen kann und will? Und dann, das war erst super abstrakt für mich, weil ich irgendwie dachte, okay, das sind Leute, die haben eigentlich ein großes Potenzial, aber die blockieren sich ständig selber. Die wollen viel auch beitragen für andere, aber kommen da oft nicht, also stehen sich da oft selber im Weg. Und ich habe so einfach erforscht sozusagen, wer sind diese Menschen? Erst ich dachte, sind das jetzt irgendwie Frauen in der Midlife-Crisis oder ich weiß nicht. Ich habe echt, und dann bin ich eben irgendwann mal, in einem YouTube-Video drauf gestoßen, da fiel so das Stichwort Hochsensibilität in dem Kontext. Und dann habe ich angefangen, noch an demselben Abend so zu recherchieren, was sind hochsensible Menschen. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist es. Das war so krass, also auch wie sehr ich mich darin selber wiedererkannt habe. Man steckt sich damit ja irgendwie in eine Schublade auch, ne? Klebt sich so ein Label drauf, hochsensibel. Aber ich habe das als super befreiend empfunden, weil man eben oft sich in der Kindheit oder als Jugendliche sehr alleine fühlt damit und immer denkt, man ist irgendwie falsch, man ist irgendwie anders, man muss sich anpassen, ja. Und auf einmal merkst du, nee, krass, es sind eigentlich ziemlich viele Menschen hochsensibel. Also man geht so zwischen 15% und 20% aus. Also eigentlich jeder Fünfte oder so ist eigentlich hochsensibel. Und plötzlich, wenn du halt Menschen darüber sprechen hörst und dann hörst, wie sie damit umgehen, dann fühlst du dich halt nicht mehr so alleine. Das ist eine Sache. Dann ist es so, dass du dann auch besser deine eigenen Blockaden verstehst, warum du zum Beispiel Probleme hast, Ordnung zu halten oder so Kommunikation.
Was für eine Unterstellung.
Ja, also es muss auch nicht bei jedem immer dasselbe sein. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Ja. Aber halt auch die Features, die du halt mitbringst, ne? Also eben auch dieses krass große Potenzial, das du hast eigentlich.
Das erinnert mich an ein Gespräch, was ich mal mit meiner Mutter und meinem Bruder hatte. Also wie gesagt, ich bin bei meiner Mutter groß geworden. Meine Eltern haben sich sehr früh scheiden lassen und mein Bruder und ich sind eben von meiner Mutter alleine großgezogen worden. Und das war oft nicht so einfach, weil sie eigentlich ziemlich überfordert war mit vielem. Und mein Bruder war vom Typ her jemand, der gerne gegen angegangen ist. Und ich war vom Typ her immer jemand, der eher vermittelt hat. Und das hat aber eben dazu geführt, dass meine Mutter und mein Bruder sehr oft aneinander geraten sind. Und je älter wir wurden, desto massiver wurde das. Und als ich mich halt angefangen habe zu reflektieren und zu gucken, wo ist mein Platz in der Welt, warum bin ich so, wie ich bin und so weiter, ist mir eben das aufgefallen, dass ich da vielleicht mehr als andere oder mehr als viele andere eine Übersetzerfunktion, eine Vermittlungsaufgabe in diesem systemischen Dreieck hatte. Und wo ich mich dann auch eine Zeit lang völlig davon abgrenzen musste und sagen so, ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr zwischen euch übersetzen. Ihr könnt euch gegenseitig zuhören. Ich bin nicht eine Funktion in eurem Dreieck.
Ja.
Ich möchte selber gehört werden. Ich möchte selber auch ausreden können. Und ich möchte, dass ihr sozusagen über euer ständiges Gekabbel hinaus euch füreinander und für mich interessiert.
Ja.
Und das war oft so festgefressen in diesem. Naja, also und dann gab es aber irgendwann eine Phase. Ich war dann tatsächlich 5 Jahre von Hamburg weg und das letzte dieser 5 Jahre habe ich dann in Wien gelebt. Und dann hatte ich meine Mutter und meinen Bruder zu Weihnachten zu Besuch in Wien. Das heißt, ich konnte nicht weg, weil ich Theater gespielt habe und ich musste halt so. Und dann haben die gesagt, okay, wir kommen dann mal für ein paar Tage. Und dann saßen wir irgendwann und ich hatte das Gefühl, so heute muss ich dieses Gespräch führen. Und habe dann ja sozusagen beide konfrontiert mit dieser Tatsache, wie sehr mir das zum Teil auf den Geist gegangen ist, dass ich immer zwischen denen vermitteln musste. Aber gleichzeitig war ich auch in der Phase gerade so, ich hatte einen sehr hohen Lebenszustand. Ich hatte mit was zu kämpfen, was wirklich in die Tiefe meines Lebens ging. Ich habe sehr viel gechartet in der Zeit. Also sehr viel unsere buddhistische Ausübung gemacht. Und es hat dazu geführt, dass es mir eben nicht gereicht hat, einfach mich nur darüber zu beschweren und zu sagen, ihr seid doof und ihr seid schuld, weil ich immer vermitteln musste, sondern ich habe eben auch gemerkt, dass daraus mir ein Werkzeug entstanden ist, was mir inzwischen total wichtig ist. Mhm. Also alles, was ich seitdem, also in den letzten 30 Jahren gemacht habe, für Friedensaktivitäten, für Moderationen, für Übersetzungen, das sind alles Dinge, für die ich Fähigkeiten gebraucht habe, die mir eigentlich in dieser Umgebung erwachsen sind. Und ich habe mich bei denen dafür bedankt. Wow. Und es war ganz komisch, also weil die haben mich irgendwie so angeguckt und es war so, wir haben halt ganz oft sozusagen mehr so Vermeidungsgespräche oder Gesprächsebene gehabt. Und das war aber so, da konnten sie gar nichts zu sagen, sie haben es aber gehört und wahrgenommen. Und für mich war es total befreiend, weil ich halt gemerkt habe, ja, ich muss überhaupt nicht immer in diesem, ich bin so arm, weil ich hatte es so schwer als Kind. Leben. Mhm. Also das anzuerkennen, aber auch zu sagen, da ist auch was draus entstanden.
Ja, voll spannend. Kennst du dieses Täter-Opfer-Retter-Dreieck?
Nee.
Das gibt's auch im Coaching, ne? Das ist so eine Dynamik. So, der eine ist immer der Täter, der andere ist das Opfer und dann gibt's noch eine dritte Person, die ist dann die Retterin, der Retter. Okay, und du hattest ja eben die Rolle, vielleicht haben die sich abgewechselt mit Täter- und Opferrolle, aber du hattest wahrscheinlich meistens diese Retterrolle. Aha. Und das besteht sozusagen so lange, dieses Dreieck, bis jemand da raustritt, also quasi auf eine höhere Ebene. Und das hast du ja dann in dem Moment gemacht. Und klar waren die dann verwirrt, weil ihre Identität als Täter und Opfer war total in Frage gestellt, weil du dann aus der Retterrolle rausgegangen bist. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, ja. Und ich finde es richtig cool, dass du dich aus diesem Opfernarrativ eben auch rausbegeben hast und für dich das umgeschrieben hast. Ja, diese Opfererzählung, die haben wir ja irgendwie, also viele von uns, eigentlich alle, glaube ich, warum wir Opfer sind von unseren Umständen, von unserem Partner, ne, oder ja, irgendwie. Und da diese Verantwortung zu übernehmen, da rauszutreten, finde ich, dann wirst du halt selber, ne, zum Regisseur deines Lebens, oder weißt du, was ich meine?
Ja, genau.
Du bestimmst deine Rolle dann selber, also du bist nicht mehr dieses Opfer. Ja,
genau. Ja, und selbst wenn man da noch gar nicht so wahnsinnig viel dran ändern kann, vielleicht manchmal, was ja sehr starke Muster sind, es ist trotzdem so, dass man sich selbst anders sieht.
Mhm.
Also habe ich ja neulich in, ich habe neulich irgendwie so einen Geldcoach gehört. Manchmal kriegt man so komische Sachen angeboten vom Algorithmus. Und der hat zum Beispiel gesagt, wenn man sagt, ich kann nicht 50% meines Einkommens zur Seite legen, ich kann nicht sparen, dann blockiert man damit die Möglichkeit, überhaupt konstruktiv darüber nachzudenken, ob man vielleicht 20% beiseite packen kann. Oder so in dem Moment, wo man dieses Ich kann nicht als Mantra hat, ist es total schwierig, selber aktiv zu werden. Dann ist man, man bringt sich selber in eine passive Rolle.
Ja, ich habe auch wieder gleich ein paar Gedanken. Das ist ja auch, was der Sakko Ikeda, unser buddhistischer Meister oder Lehrer in unserer Richtung, was der auch ja immer sagt. Also sozusagen, wenn du sagst über dich oder denkst, ich bin schwach, ja, oder ich kann das nicht, dann wird das zu deiner Realität. Das ist dieses, wenn du das denkst, sagst und dann ist es die Ursache, die du dafür setzt, dass sich das dann auch wirklich so manifestiert in deiner Realität. Aber wenn du das änderst, wie du über dich in deinem Inneren denkst, wenn du das in deinem Inneren änderst, dann ändert sich halt auch das im Außen.
Ja.
Also wenn du innerlich anfängst zu denken, nee, ich kann ich kann auch Geld verdienen, ich kann auch viel Geld verdienen oder ich kann dieses Business aufbauen, das ich mir vorstelle oder ja, dann wird sich das auch im Außen so zeigen, so manifestieren. Ja.
Das erinnert mich an meine Abschlussprüfung in der Schauspielschule.
Okay. Das,
ich weiß nicht, ob ich dir die Story mal erzählt habe, aber ich versuche es ganz kurz zu machen. Ich habe eine Schauspielschule besucht und war schon 25, als ich angefangen habe damit und war dann also 29, kurz vorm Abschluss. Und meine Lehrerin hatte mir damals, oder die Schulleiterin, hatte mir damals ermöglicht, die Ausbildung parallel zum Spielen zu machen. Bei den meisten Schauspielschulen muss man für mindestens ein Jahr aussetzen und sich nur auf die Ausbildung konzentrieren. Und sie hat aber gesagt, okay, du bist schon 25, du hast schon einen gewissen Stand. Dich jetzt aus dem Markt rauszunehmen, wäre total blöd. Also du darfst abends spielen und tagsüber sozusagen deine Ausbildung vervollständigen. Und das war natürlich total super von ihr und ich habe es auch voll ausgenutzt. Aber es hat auch dazu geführt, dass ich bei der Abschlussprüfung dann, eigentlich habe ich die Abschlussprüfung nicht so ernst genommen. Also es gab bestimmte Dinge, die man vorweisen musste, auch um dann die staatliche Prüfung hinterher abzulegen. Und ich habe aber nur ein Drittel von dem oder so tatsächlich vorbereitet, weil ich eigentlich die ganze Zeit das Gefühl hatte, wieso, ich spiele da schon, ich bin da schon voll drin und so weiter. Und dann habe ich also dann meine, weiß nicht, 3 Szenen vorgespielt und einen Song und so. Und dann hat sie mich angeguckt und gesagt, ist das dein Ernst? Soll das deine Abschlussprüfung für deine Schauspielausbildung sein? Ist das die Art, wie du deinen Lehrern dankst? Und es hat mich total in den Magen getragen. Also ich habe 2 Wochen lang, war ich wie gelähmt und bin hin und her geschwankt zwischen mich verteidigen und rechtfertigen und mich selber völlig fertig machen. Mhm. Und dann habe ich mich halt dann irgendwann dazu gezwungen, mich nochmal anzumelden zur Prüfung und habe darüber gemerkt, was für einen inneren Widerstand ich habe und wie viele negative Stimmen, wie viele Zweifel, wie viele Faktoren in mir mich klein machen wollen. Und habe dann jeden Tag 3 Stunden gechantet und 3 Stunden gearbeitet für die Prüfung. Und in diesen 3 Stunden Chanten kamen halt wirklich nur die negativen Stimmen. Also wirklich, guck mal, wie hart die anderen gearbeitet haben. Und du bist sowieso nicht so begabt. Und du hast halt immer Glück gehabt. Und also alle diese Faktoren. Und ich habe dann irgendwann habe ich angefangen, in diesen 3 Stunden einfach nur zu sagen, oh ja, stimmt, ja, ihr seid alles Stimmen von mir. Mhm. Ihr seid nicht meine guten Ratgeber. Mhm. Meine guten Ratgeber stärken mich und stellen meine Fähigkeiten in den Mittelpunkt. Ihr dürft in mir sein, ihr negativen Stimmen, aber ihr seid nicht diejenigen, denen ich folge mit meinem Weg nach vorne. Und in dieser Aufräumarbeit mit den negativen Stimmen habe ich dann den Boden bereitet, um dann konkret zu arbeiten an den Szenen und habe dann ein halbes Jahr später meine Abschlussprüfung wiederholt und eben auch mit dem Ziel, wirklich meine Dankbarkeit meinen Lehrern gegenüber auszudrücken. Und das war dann genau das, was passiert ist. Dass die wirklich glücklich waren, froh waren und gesehen haben, was sie in mich reingesteckt haben.
Ja, krass, krasse, tolle Erfahrung auch. Du hast dich auch ein bisschen wie selber gecoacht, ne, wie so Anteilsarbeit gemacht, weil man ja immer dazu tendiert, auch diese negativen Stimmen, ne, zum Beispiel Ängste, nicht da haben zu wollen. Ja, also du, entweder sie ist hardcore da und du denkst, es ist die Wahrheit, oder du drückst sie halt weg und denkst, ich darf die nicht, ich darf dir keinen Raum geben. Ja, und du hältst sie wie so im Keller, du hältst so die Kellertür zu. Und aber eigentlich ist dieser innere Anteil, diese Angst oder Zweifel, Selbstzweifel, die haben uns oft auch was Wichtiges zu sagen. Die haben oft auch eine wichtige Botschaft. Ja, also für uns einfach zu gucken, was steckt denn hinter dieser Angst? Oft ist es so eigentlich ein Beschützen wollen zum Beispiel.
Das heißt,
ne? Ein
Beschützen wollen. Genau, ich habe neulich dein erstes Video angeguckt, was du hochgeladen hattest, und da ging es halt genau darum. Und in dem Moment, wo du das gesagt hast, wo du sozusagen das anerkannt hast, diese Funktion der Angst, musste ich sofort weinen, weil ich halt gemerkt habe, wie tief das geht. Mhm. Und wie schön das ist, das integrieren zu können, weißt du?
Ja, wie schön. Wow, wie schön, dass es dich so tief berührt hat. Danke, dass du es teilst. Ja.
Ich kann es nur empfehlen. Guckt euch das alle an.
Ja, genau. Danke. Meintest du das Instagram-Video oder dieses YouTube-Video?
Instagram. Instagram, glaube ich.
Okay. Ja, dieses EFT-Klopfen, ne? Dieses Tapping.
Ja.
Ja. Wo es darum ging, die Angst sozusagen, der Angst zu sagen, genau. Sie darf dabei sein, aber sie soll vom Fahrersitz jetzt runtergehen und sich auf die Rückbank setzen. Genau. Sie darf weiterhin ihre Sorgen äußern, aber du übernimmst jetzt sozusagen das Steuer.
Im Grunde
als
warst
dein
du mit
Higher
dem,
Self oder?
Mit dem Video so großzügig, dass du gesagt hast, ich nehme jetzt meine eigene Angst und bin total ehrlich und gehe damit vor der Kamera um und nutze die Tools, die ich gelernt habe. Und das ist also so eine Großzügigkeit und so ein Mut, das tatsächlich öffentlich zu machen, was die wenigsten Leute noch nicht mal mit sich selber abmachen. Das fand ich sehr, sehr bewundernswert.
Ach, danke. Danke, dass du das sagst. Weil ich habe sozusagen in dieser Session für mich meine eigene Angst vor der Sichtbarkeit bearbeitet.
Ich weiß.
Und das ist ja auch oft so, wenn man dann sowas hochstellt, du merkst ja nicht, wen es erreicht oder dass es jetzt bei dir tatsächlich so tief geht, dass du geweint hast. Und dann fühle ich mich manchmal im Nachhinein auch wieder schlecht, weil ich kriege dieses Feedback nicht. Ne? Dann denke ich, oh mein Gott, aber da kommen bei mir die Dämonen und Selbstzweifel. So, habe ich überhaupt was zu geben? Habe ich überhaupt was zu teilen, was irgendwie Leute interessiert?
Das ist das Doofe an diesem Social Media Kram. Ne? Das ist irgendwie, es ist wirklich einfach, was hochzuladen. Mhm. Es gibt sehr wenig Feedback und so wie das irgendwie in Gesprächsforen sozusagen sehr negativ sein kann, dass du gar nicht mehr merkst, dass da Menschen sind, die das berührt, wenn du unverschämt wirst oder ausfallen wirst oder Leute beschimpfst, was du niemals tun würdest, wenn du denen Auge in Auge gegenüber sitzen würdest. Genauso ist es eben andererseits auch so, dass auch das positive Feedback von den wenigsten Leuten kommt.
Mhm.
Und eigentlich stehst du da im luftleeren Raum.
Zumindest einen Moment. Also meine Hoffnung ist ja, oder auch mein Ziel, meine Intention ist, dass durch diese Arbeit sozusagen jetzt diese Videopodcasts zu machen, eigentlich über die Jahre so eine Art Community entsteht, die sich auch gegenseitig unterstützen kann. Also dass es dann vielleicht irgendwann wirklich Online-Seminare gibt, wo man sich auch kennenlernen kann und sich sozusagen dieses Feedback dann geben kann. Wer weiß, vielleicht auch irgendwo auch Treffen in Präsenz, ich weiß es noch nicht genau. Aber das wäre sozusagen meine Hoffnung, dass man eben irgendwann nicht mehr in den luftleeren Raum spricht, sondern irgendwann hast du konkrete Gesichter vor Augen und weißt sozusagen, okay, wenn ich jetzt dieses Video poste, dann ist es genau für diese Person genau das, was sie gerade braucht, zum Beispiel. Ja.
Ja, für mich ist es ein bisschen wie den Freundeskreis zu erweitern. Also ich fange mit meinem Podcast eben auch damit an, dass ich erstmal mit Freunden spreche über das Thema. Zum Teil, um mir selber klarer zu werden, wo ich eigentlich hin will damit, weil ich eben mit Freunden anders spreche als mit Fremden und mir sozusagen zuhöre, was ich eigentlich denke. Das ist ja auch eine eigene Qualität. Also ich liebe diesen Spruch, woher soll ich wissen, was ich denke, wenn ich nicht höre, was ich sage. Das ist halt für mich sehr wahr. Und das ist die hohe Qualität von einem guten Dialog, dass man eben sich mit Freunden traut, Dinge auszusprechen, mit denen man noch nicht fertig ist, die man noch nicht fertig gedacht hat.
Mhm. Voll.
Und darüber dann vielleicht an Leute ansprechen zu können, die in dieser Runde die Dritten sein wollen. Also die sagen, wow, so eine Qualität von Austausch möchte ich auch. Und was kann ich dafür tun? Und ich möchte zu dieser Gemeinschaft dazugehören.
Cool. Ja, cool. Dann haben wir dasselbe Ziel. Vielleicht überschneiden sich unsere Gruppen sogar irgendwann. Wer weiß.
Tun sie ja schon, in Wirklichkeit.
Tun sie ja eh schon. Tun sie eh schon, ne? Ja.
Ich weiß, dass wir in vielen unserer Online-Sessions, wir haben uns dann ab einem gewissen Punkt eben oft auf Zoom getroffen und nicht mehr nur telefoniert, dass du dich voll gefreut hast, als ich dir erzählt habe, wie man seine Selbstansicht ausschalten kann.
Mhm.
Und dieses sich selber nicht sehen mögen, das gehört ja so ein bisschen zum Imposter-Syndrom dazu, dass man sich selber ganz anders wahrnimmt als andere. Und beim Nachdenken über meine Tätigkeit und meinen Podcast habe ich halt gemerkt, dass es den meisten Leuten mit ihrer Stimme ganz genauso geht. Die meisten Leute mögen sich nicht hören. Und das ist auch der Grund, warum viele Leute sich gar nicht um ihre Audiopräsenz kümmern. Also das, was ich machen möchte, ist Leuten klar machen, wie andere Leute sie hören und dass es wichtig ist, eben gerade für Kunden oder aber auch für Freunde, eine Audioqualität anzubieten, die man gerne hört und die dem Inhalt und dem Wert des eigenen Produkts oder dessen, was man rüberbringt, entspricht.
Ich habe gar nicht so ein Problem mit meinem Aussehen oder, also ich liegt vielleicht auch daran, dass ich da schon dran gearbeitet habe. Ich mag mich, ich mag mein Aussehen. Ich habe damit gar nicht so ein Problem. Ich gucke mich auch gerne im Spiegel an, was für Frauen wahrscheinlich eher ungewöhnlich ist. Aber ich habe mich damit voll angefreundet, mit meinem Körper, mit allem. Also das, die Selbstaussicht ausblenden hat eher sowas damit zu tun, sich davon nicht so ablenken zu lassen, sich wirklich auf sein Gegenüber konzentrieren zu können. Weil ich sehe mich jetzt hier rechts die ganze Zeit so als kleines Bild und gucke dann doch auch immer wieder hin, wie sieht es gerade blöd aus, wenn ich die Arme so verschränke, sieht es zu abwehrend aus oder ne, dann bin ich doch wieder auch mit mir beschäftigt und nicht so präsent im Gespräch, wie ich das gerne bin. Ich möchte gerne, ich weiß, was das für einen Wert hat, wenn man im Gespräch wirklich krass präsent ist, so präsent wie möglich. Das ist der Grund, warum ich die Selbstaussicht ausblenden wollte. Trotzdem habe ich auch das Imposter-Syndrom krass am Start. Und deine eigentliche Frage war ja eigentlich, ob das so sein könnte, dass man sich selber auch nicht so gerne hört. Da bin ich, glaube ich, die falsche Ansprechpartnerin, weil ich arbeite auch wahnsinnig gerne mit meiner Stimme. Also ich habe auch meine Stimme viel trainiert, weil ich gerne singe und im Chor gesungen habe und habe auch schon öfters gehört, dass ich eine angenehme Stimme habe. Ich in meinem Coaching arbeite ich auch mit geführten Meditationen und so. Da kriege ich immer wieder das Feedback, deine Stimme ist angenehm und ich mag auch meine eigene Stimme. Also das ist jetzt, ich mag sie als Instrument. Cool. Ich nutze sie gerne. Deswegen kann ich dir dazu gar nicht so viel sagen, ob das... Mein Imposter-Syndrom ist an anderen Stellen, dockt an anderen Stellen an.
Cool. Ja. Das ist gut. Naja, das war auch nur ein Gedanke, der mir neulich kam, dass es. Also, ich habe mir eben die Frage gestellt, warum ist das so, dass man bei Zoom sich sieht, selbstverständlich, aber sich selbstverständlich nicht hört? Also, ich weiß, warum das so ist, es hat technische Gründe und Audio ist eben ein anderes Format als Video, aber es ist auf eine Art schade und es führt eben dazu, dass vielen Leuten gar nicht bewusst ist, was sie da ihre 4-5 Stunden in Online-Konferenzen am Tag für einen Schrott rausgeben. Und was es mit Leuten macht. Also.
Ja, da würde ich sagen, dass man einfach, oder ich kann es auch über mich sagen, dass ich mit meinem Hörsinn einfach viel weniger bewusst bin, als wie mit meinem visuellen Sinn. Es sind nur so Spekulationen. Ich kann mir vorstellen, dass es was mit der Evolution zu tun hat. Aber eigentlich war der Hörsinn ja auch immer total wichtig, um Gefahren zu erkennen. Also ich kenne halt von mir zum Beispiel, ich wohne in der Nähe des Flughafens und ich habe hier einfach immer so einen Geräuschpegel. Und ich muss das quasi aktiv ausblenden, damit es mich nicht stört. Also ich glaube, ich habe sozusagen auch schon wie so einen eingebauten Filter für so Störgeräusche und drücke sie halt weg. Deswegen nehme ich sie nicht mehr bewusst wahr, aber unterbewusst stressen sie mich trotzdem. Genau. Also deswegen glaube ich, dass deine Arbeit total wichtig ist, Leute darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig das eigentlich ist. Mhm. Ja, also ich glaube, es ist eher so eine Arbeit, die du machst, darauf aufmerksam zu machen, dass wir doch auch die ganze Zeit sehr genau hören und wir drücken das halt immer so weg, aber es belastet uns quasi und wahrscheinlich eben ist wie so ein schönes Bild eben auch dazu beiträgt, wie du mich jetzt wahrnimmst. Ja, also dass du unterbewusst einen besseren Eindruck von mir hast, wenn ich irgendwie mich davor Mühe gegeben habe, sozusagen, wie ich jetzt heute hier erscheine oder wie mein Hintergrund erscheint, wird es auch zum positiven Bild beitragen, wenn meine Akustik sehr gut ist. Aber das ist halt sehr unterbewusst, schätze ich
das
mal.
Echt nicht so. Ja, genau. Mein Beispiel ist immer Leute, die auf der Bühne stehen und zum Teil seit 20, 30 Jahren auch große Erfolge feiern auf der Bühne. Viele von denen können trotzdem kein klares Feedback geben, was sie auf der Bühne hören müssen. also der sogenannte Monitor-Sound auf der Bühne, den kann der Mixer nicht hören. Der hört den Sound im Raum. Und was du aber auf der Bühne brauchst, musst du einfach sehr spezifisch sagen können. Also wenn du nicht sagen kannst, ich höre das Schlagzeug zu wenig oder das Keyboard 2 ist mir zu laut oder die oberen Mitten sind hier irgendwie sehr präsent. Wenn du da kein detailliertes Feedback geben kannst, hat der Mixer keine Chance, dich zu unterstützen.
Ja.
Und ich denke, das sollte ein Teil von der Ausbildung auch sein für Leute, die auf der Bühne arbeiten. Und ist es bisher nicht oder an den meisten Schulen nicht, ich weiß nicht. Ich würde mich da auch anbieten als Lehrer, würde auch.
Ja.
Seminare gehen, das, man braucht nicht so viel dafür, aber man muss sich tatsächlich eine Zeit lang sensibilisieren dafür und bewusst damit auseinandersetzen, um die Begrifflichkeiten zu haben, um das benennen zu können.
Voll cool. Also das ist ja wahrscheinlich Übungssache und dann eben, genau, musst du eben auch überhaupt lernen, es benennen zu können. Ja, also voll, also super, super wertvolle Arbeit. Ich habe auch noch nie irgendjemand getroffen, der das so macht wie du. Hammer cool. Da kannst du eben ein richtig wichtiger Lehrer sein, weil es eben vielen so unbewusst ist.
Dankeschön. Ja, ich hoffe, dass ich da weiterkomme. Ein Problem ist auch, dass viele Leute, mit denen ich darüber inzwischen gesprochen habe, dass sie sagen, oh ja, ist mir voll bewusst, was so ein wichtiges Thema das ist, auch wie meine Kunden mich hören und wie sie mich wahrnehmen. Aber es gibt gerade so viel Wichtigeres.
Mhm.
Und ich glaube, da ist dann die einzige Chance, da dran zu bleiben und das immer wieder zu sagen. Ich möchte ein Thema ansprechen, da waren wir eben schon ganz kurz davor. Bevor ich mich mit Buddhismus auseinandergesetzt habe, habe ich sehr viel mich mit Hören tatsächlich beschäftigt. Und das ist mir jetzt erst wieder bewusst geworden, was für ein großer Teil meines Lebens das war. Und es gab damals im NDR eine Hörfunkreihe, die hieß Nada Brahma, die Welt des Klang von Joachim Ernst Behrendt. Und er hat unter anderem ein Zitat von einem Naturforscher aus dem späten 19. Jahrhundert quasi in die Mitte von diesem ganzen Beitrag gestellt. Und das heißt, das Auge führt den Menschen in die Welt, das Ohr führt die Welt in den Menschen. Diese unterschiedliche Richtung sozusagen von was diese beiden Sinne mit uns machen, die hat mich sehr beschäftigt, auch in meiner Schauspielausbildung. Und ich habe immer Übungen geliebt, die man mit geschlossenen Augen macht. Weil das Sehen eben alle anderen Sinne so stark dominiert oder überdeckt, dass zum Teil die anderen Sinnesqualitäten erst wach werden oder erst wahrgenommen werden, wenn man das Sehen für eine Zeit lang ruhen lässt. Ich bin zum Beispiel in der Zeit oft nachts nach Hause gekommen und habe eben nicht das Licht angemacht, sondern habe mich darauf verlassen, dass ich die Wohnung gut genug kenne und dass ich weiß, wo die Lichtschalter sind, dass ich weiß, wo der Wasserhahn ist, dass ich weiß, wo mein Handtuch hängt, dass ich weiß, wo meine Zahnbürste ist und dass meine Hände meine Zähne finden, ohne dass ich dabei in den Spiegel gucke. Oder dass ich mich rasieren kann, ohne dass ich die ganze Zeit, und dass ich meine, jetzt heute mich rasieren kann, ohne meine Brille aufzusetzen. Es gibt, also die anderen Sinne sind ja alle da, man kann sie alle nutzen. Und das Sehen macht vieles einfacher und macht vieles schneller und vielleicht auch eindeutiger.
Mhm.
Aber es deckt eben auch vieles zu.
Ja.
Und damit will ich jetzt das Sehen gar nicht abwerten, sondern einfach nur, dass man sich bewusster ist, was macht welcher Sinn mit einem und wo möchte ich hin?
Ja, voll schön, also wieder eine total schöne Geschichte von dir. Finde ich richtig poetisch, irgendwie schön auch schon, also die einfach zu kennen. Ich finde es richtig, finde es toll. Genau, das Nada Brahma, das hatte ich dir auch schon im Vorgespräch gesagt, dass ich kenne das auch und es hat mich auch sehr beeindruckt. Der Untertitel ist ja, die Welt ist Klang. Nada Brahma, die Welt ist Klang. Und das fand ich auch super faszinierend. Es ist schon so lange her, dass ich es gehört habe als Hörspiel.
Das ist auch sehr alt inzwischen. Wenn man da heute reinhört, denkt man, die nehmen nicht so viel Zeit. Das gibt's ja gar nicht.
Kann ja keiner mehr leisten
mit der heutigen Aufmerksamkeitsspanne.
Ja, ich erinnere mich eben daran, dass da auch drin vorkam, dass Pflanzen eben auch wissenschaftlich nachgewiesen sich nach Klang richten.
Mhm.
Auch Tiere sozusagen, die klassische Musik gehört haben, irgendwie bessere Milch oder mehr Milch, also Kühe mehr Milch gegeben haben.
Mhm.
Ja, wie alles, also ne, da die These ist sozusagen, dass alles eigentlich aus Klang besteht und durch Klang beeinflusst werden kann.
Mhm.
Ja. ist ja auch, was wir mit dem Chanten machen. Ne? Also wir chanten ja in unserer buddhistischen Ausübung, sagen quasi ein Mantra laut Worte. Und für uns ist das ja eine Ursache, die wir setzen. Also es ist sozusagen diese Worte, diese Schwingung, die wir erzeugen, hat für uns einen Effekt in der Welt, was ja so, ne, rein vom Kopf her, jetzt von dem Stand, wie die Wissenschaft jetzt ist, schwer nachvollziehbar ist. Mhm. Aber ich kann mir das eben auch nur so erklären, dass eben alles auch durch Schwingung miteinander zusammenhängt und beeinflusst werden kann. Ja, mhm. Also so, und das finde ich, wurde in diesem Nada Brahma einfach sehr schön dargestellt.
Ja, ja. Das ist auch, habe ich jetzt zum ersten Mal gedacht, also man kann ja einen bewussten Klang erzeugen. Ein Bild bewusst erzeugen ist schwieriger. Also man kann sich bewusst machen, wie man auf andere Leute wirkt, visuell. Mhm. Aber den Klang,
stimmt,
da hast du ja viel mehr Einfluss drauf.
Ja, klar. Also du kannst ja mit einem Wort auch aktiv verletzen, zum Beispiel, mhm, aktiv verletzen, aktiv heilen oder beruhigen. Es ist sehr viel möglich an Einflussnahme auf die Welt, ne? Also das,
ja, und starke Ursache. Mhm.
Ja, ja.
Wow. Okay, ich möchte jetzt noch eine Frage noch stellen, bevor wir zur Abschlussfrage kommen. Und zwar, wie weit. Du hast ja, um dieses Coaching-Business aufzubauen, hast du ja eine Ausbildung auch gemacht. Und wie weit ist in dieser Ausbildung auch ein Thema bewusstes Zuhören oder was für eine Qualität von Zuhören braucht man als Coach?
Mhm. Das haben wir auch am Anfang schon ein bisschen angeschnitten. Aber ich war erst mal, also die Entscheidung, jetzt hole ich ein bisschen aus. Ich habe Lust, ein bisschen auszuholen. Ich bin 40 geworden vor zweieinhalb Jahren. Und das war für mich so ein Anlass, nochmal zu überlegen, was habe ich bis jetzt erreicht in meinem Leben? Wo möchte ich noch hin? Und ich habe eben gemerkt, okay, ich sehe in mir beruflich noch so ein Potenzial, das ich verwirklichen möchte, was ich bis jetzt noch nicht so lebe. Und ich habe mich entschieden für eine berufliche Neuorientierung. Ich war eben 9 Jahre lang Lektorin oder habe im Bereich Publikationen eben Literatur, Sprache, Übersetzung gearbeitet und habe dann gemerkt, oh, in mir ist noch so, ich merke noch so ein Potenzial, dass ich gerade noch nicht so lebe. Ich habe Lust, da noch was aufzubauen in der Richtung, was auszuprobieren. Und es hat zu tun mit einer 1:1 Arbeit mit Menschen und auch mit Kreativität, weil ich auch immer ein sehr kreativer Mensch war. Und ich habe mir sehr lange Zeit genommen, nochmal auch zu erforschen, was sind meine Interessen, was sind meine Stärken, was möchte ich jetzt wirklich machen? Und habe auch noch Praktika gemacht und bin dann auf diese Coaching-Ausbildung gestoßen und habe relativ intuitiv entschieden, okay, das ist, was ich machen möchte. Ich hatte aber eigentlich auch erst Sorge, dass man irgendwie so als Coach gute Ratschläge geben muss, wie so ein Sportcoach oder so Ansagen machen muss, mhm, so du machst jetzt das und das für so und so lang und dann wirst du das auf jeden Fall erreichen.
Genau.
Aha, ja, genau. Also komm, so auch vor allem
Schätze,
so,
kannst es schaffen.
Ja, der vor allem so gute Tipps zu geben oder so gute Anweisungen und da wusste ich, okay, das kann, wenn es darum geht, das kann ich nicht, das bin ich nicht, also das kann ich nicht so gut. Und dann war ich so erleichtert rauszufinden, nee, im Coaching geht es eben darum, erstmal richtig gut zuzuhören, die andere Person wirklich zu sehen, der so einen Rahmen zu geben, wo sie einmal wirklich sie selber sein kann. Und das kennen, mhm, viele Menschen gar nicht, dass sie so, mhm, so einen Rahmen haben, wo sie sich wirklich gesehen und gehört fühlen. Und darum geht es im Coaching, erstmal so einen Rahmen zu schaffen und eben richtig gut zuzuhören, die eigene Intuition zu nutzen, um zu merken, okay, an der Stelle, da hast du jetzt was, es hat sich jetzt ein bisschen komisch angehört. Und da frage ich jetzt nochmal nach. Also es geht auch da wirklich um so Nuancen in der Stimme, in der Betonung. Also das ist auch das hat auch ganz viel mit dem Hörsinn zu tun, mit dem ich da arbeite. Auch mit visuellem, ne, dein Gesichtsausdruck. Also es ist halt ein Zusammenspiel davon. Und dann frage ich da nochmal nach. Und dann arbeite ich viel mit Techniken, die dann mit dem Unterbewusstsein arbeiten. Dann teilweise eben auch mit den inneren Anteilen oder ja, um eben Ängste zu erkennen, Blockaden zu erkennen. und dann auch loslassen zu können oder dahin zu kommen, was ist eigentlich das, was ich wirklich möchte im Leben? Was ist das eigentlich in mir tief für eine Sehnsucht, wie, ja, die verdeckt ist von, ich muss funktionieren, ich muss es so machen, wie meine Eltern sich das wünschen oder, ne, also so, das alles herauszuarbeiten. Und das, da ist das Hauptwerkzeug eben das Zuhören, das Nachfragen und die Intuition, sage ich jetzt mal so, ja.
Letzte Frage. Angesichts dessen, was wir jetzt alles nochmal so ein bisschen verfeinert und zutage gefördert haben, würdest du dir wünschen, und wenn ja, warum, dass Hören einen stärkeren Einfluss auf unsere Welt hat? Also, dass Menschen wieder mehr hören?
Ja, also es ist wieder mein Zuhören, ne, in diesem bisschen übertrageneren Sinne. Ich glaube, dass eins der Probleme unserer heutigen Zeit wirklich ist, dass Menschen sich total einsam fühlen, alleine fühlen. Mhm. Und dass sozusagen das Zuhören die Brücke wäre, damit sich Leute eben wieder verbunden fühlen mit anderen und mit der Welt. Und das ist nicht leicht. Also ich habe zum Beispiel mit meinem Mann, mit Sebastian, so eine Zuhörtechnik, wenn wir irgendwie ein Konfliktthema haben, wo wir irgendwie es so machen, dass immer einer sprechen darf und der andere hört nur zu. Also man kann es entweder mit einer festgesetzten Zeit machen, der andere hat 5 Minuten, 10 Minuten, wie auch immer. Wir machen es einfach so lange, der andere was sagen möchte, darf der reden und der andere hört einfach nur zu. Und wenn man das so, man muss sich oft so, also ich muss mich dann oft so an bestimmten Punkten, die triggern mich und ich muss dann so an mich halten, nicht reinzugrätschen. ja. Aber es ist so gut, weil du hörst dann wirklich, was der andere, ja, was den vielleicht auch belastet oder was ihn jetzt wirklich stört. Eigentlich eben das, was man gar nicht so gerne hören will, mit dem man sich gar nicht so konfrontieren will, spricht die andere Person dann aus. Aber diese Redetechnik führt eben eins dazu, dass sich das nicht so eskaliert, weil wenn man sich so eskaliert, dann hört man sich eigentlich gar nicht mehr wirklich zu. Ja. Dann ist es nur noch so ein Reagieren, so ein Getriggertsein. Und wenn man mit so einer Technik eben dann und man sich wirklich zuhört, dann kommst du halt an die Punkte, wo man dann auch oft so über seinen eigenen Schatten springen darf. Aber dann kommt man wirklich dahin, wo, okay, wie gehen wir jetzt zusammen weiter damit, ne? Wie können wir jetzt zusammen, ja, genau, das nur als Beispiel, wo Zuhören so heilsam sein kann oder wo man in der Partnerschaft auch gemeinsam weiterkommt oder auch mit den eigenen Kindern. Das ist auch, weil oft will man ja einfach nur, dass die eigenen Kinder so funktionieren und in der Früh, ne, wir müssen jetzt los, sonst kommen wir zu spät zur Schule und dann sich nochmal hinzusetzen und zu gucken, okay, was genau baut er da jetzt gerade mit dem Ninjago-Lego, welches Teil sucht er jetzt gerade noch, damit er das für sich abschließen kann, da wirklich dann diesen genuschelten Antworten dann noch so zuzuhören, ist auch so eine Überwindung, aber das schafft dann eben auch wieder so diese Verbindung, wo ich dann merke, okay, jetzt fühlt er sich gesehen, jetzt fühlt er sich gehört, jetzt können wir los zur Schule. Also genau, das ist jetzt im Kleinen des Familienkosmos dargestellt, aber ich glaube halt eben auch, wenn wir anfangen, uns gegenseitig wieder mehr zuzuhören, dass das ganz viel von diesem Einsamkeitsgefühl halt überwinden könnte. Ja.
Boah, das ist eine schöne Antwort. Jetzt kommen mir natürlich ganz viele neue Ideen, aber wir begrenzen das jetzt hier. Ich danke dir total für das schöne, für das interessante Gespräch. Ich freue mich auf die Einladung zu deinem Podcast. Ja. Und freue mich, wenn wir uns gegenseitig weiterhin so gut zuhören, wie Momo das macht.
Ja.
Ich habe diese Stelle von Momo nochmal rausgesucht. Ich werde sie vielleicht irgendwann nochmal irgendwo einflechten. Aber diese Aufzählung, was Momo da in dem Dorf bewirkt. Und der letzte Satz ist eben, so gut konnte Momo zuhören.
Wow. Ja, ich bekomme eine Gänsehaut und das ist immer ein Zeichen, dass was so stimmt oder so wahr ist, für mich zumindest. Das ist dann so eine, ja, also, ja, ich danke dir auch sehr, dass du mich eingeladen hast in diesen Podcast. Ich habe mich so auf unser Gespräch gefreut und fand es jetzt auch super spannend und ich freue mich, wenn wir es fortsetzen dann in meinem Podcast und ja, und natürlich auch freundschaftlich. Ich danke dir.